Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenspots. Mein Name ist Kaya Azayam, ich bin Redakteurin des Versicherungsmonitors und ich spreche heute mit unserem Herausgeber Herbert Fromme. Hallo Herr Fromme.
Hallo Kaya Azayam.
Es ist Anfang des Monats. Erfahrungsgemäß bedeutet das, dass der Versicherungsmonitor über viele Personalwechsel und Änderungen berichtet, so auch in dieser Woche. Und eine Personalie, die dabei besonders herausgestochen ist, war der Rücktritt von Lukas Hermanns als Deutschlandchef von Marsch nach 1,5 Jahren im Amt. Wie überraschend war das denn für Sie, Herr Fromme? Haben Sie das kommen sehen?
Nee, also es war sehr überraschend. Und wahrscheinlich für die meisten Marsch-Mitarbeiter auch. Und wahrscheinlich auch für die Marsch-Führung, weil sie haben keinen Ersatz. Also sie haben ja nicht irgendjemanden, den sie an die Stelle setzen. Und es scheint ja auch so zu sein, dass sie mit Lukas Hermanns kein grundlegendes Problem haben in dem Konzern, weil er bleibt ja CEO für Osteuropa und Zentraleuropa.
Und was war der Grund für seinen Rücktritt?
Die offizielle Sprachlinie von Marsch ist die, es gibt so unglaublich viel zu tun mit Digitalisierung und Inflation und Preiserhöhung und allem. Und dann hätte der Lukas Hermanns gesehen, dass das schwer zu machen sei in beiden Positionen. Das ist die offizielle Begründung. Mhm. Was ich höre aus dem Haus ist, dass und aus dem gesamten Markt, dass vergleichsweise viele Menschen bei Marsch gegangen sind. Und dass das der Anlass jetzt für den auch sehr überraschenden, schnellen Rücktritt war.
Als ich ja damals davon erfahren hatte, dass Herr Hermanns zusätzlich zu seiner Rolle als CEO von Zentral- und Osteuropa auch noch die Verantwortung für Deutschland übernehmen sollte, klang das ja für mich irgendwie eher nach einer Übergangslösung als nach wirklich einer dauerhaften Besetzung, weil Marsch ja schon ein Großmakler ist. Dementsprechend fällt es ja auch schon ins Gewicht, wenn man die Verantwortung für eine ganze weitere Region übernimmt und wenn das auch noch Deutschland ist.
Ja, ich habe es damals auch nicht verstanden. Ich glaube, die Führung wollte ihn gerne haben in der Position. Er wollte aber in Wien wohnen bleiben, wo seine Familie und sein Lebensmittelpunkt sind und hat deswegen gesagt, ja, also nur wenn ich in Wien bleiben kann, das kannst du ja schlecht begründen, in Wien zu bleiben, wenn man nicht die Region auch dann hat, die von Wien aus geleitet wird, also Osteuropa und Zentraleuropa. So stelle ich es mir vor, ich weiß es aber nicht genau.
Sie haben es ja auch schon eben angesprochen, Herr Hermanns, der ist jetzt zwar nicht gegangen, aber es gab einige Abgänge bei Marsch, nicht jeden Abgang haben wir so mitbekommen, aber den jüngsten schon, und zwar den von Herrn Thomas Oleinik, der jetzt im Juli beim Konkurrenten Willis Towers Watson anfängt. Fand ich überraschend, vor allem, weil Willis Towers Watson ja jetzt in der Vergangenheit auch sehr viele Personalabgänge hatte nach der gescheiterten Fusion mit Aon.
Ja, das ist etwas komplex. Vor 1,5 Jahren hat Sigmund Fahrig, der die deutsche Marsch-Geschichte, den Industriemakler, jahrelang und sehr erfolgreich geführt hat, hat der in dieser Rolle aufgehört und wurde CEO Europa, was ein bisschen weniger Tagesgeschäft ist und mehr so Zusammenhalten der verschiedenen Stämme in Europa. Und als Nachfolger wurde damals Hermanns ausgesucht und ich nehme an, dass Oleinik sich auch Chancen ausgerechnet hat. Er wurde es aber nicht. Und dann war es für ihn ja nicht so einfach. Und deswegen hat er ja im April, glaube ich, gesagt, er geht. Und jetzt ist die Zeit auch um und er geht jetzt. Ja, Willis ist eindeutig der kleinere von den beiden, aber hat sich, nachdem diese Fusionsgeschichte mit Aon ja gescheitert ist, vorbei war, jetzt etwas gefangen. Die haben viele gute Leute verloren, vollständig richtig. Wenn die was werden wollen, brauchen sie auch eine starke Führung. Ich weiß nicht, was sie dem Thomas Oleinik angeboten haben. Das wird nicht wenig gewesen sein und er wird wahrscheinlich viele Vollmachten haben, damit er das wieder auf die Schiene kriegt. Also aktuell haben sie sich gefangen, verlieren weniger Leute als noch vor einem Jahr. Und gewinnen aber auch wieder Leute und haben auch eine gute Crew. Und bei Marsch ist es so, dass der Oleinik halt nicht gesehen hat, dass er da Deutschlandchef werden, dass sein nächster Karriereschritt wäre. Und hat er halt die Reißleine gezogen. Und dazu muss man auch wissen, dass die Marsch-Leute natürlich auch wie alle anderen unter Druck sind von ihren internationalen Zentralen in diesem schwierigen, sehr konkurrenzdominierten Markt Punkte zu machen. Und ein paar Jahre lang waren sie deutlich vor Aon, was so die Richtung angeht. Sie haben Aon viele große Konzerne abgenommen. So ein bisschen geht das jetzt gerade andersrum und das wird dem Hermanns auch nicht geholfen haben.
Gibt es denn Gerüchte über einen möglichen Nachfolger, Nachfolgerin für den Deutschland-Chefposten?
Nee, das, ich meine, erstmal muss man sehen, viele auch gute Leute sind gegangen und da ist, muss man auch sagen, ein bisschen Ungerechtigkeit dabei. Marsch ist auch in so einem Umbauprozess und dann haben natürlich viele Leute dem Lukas Hermanns angekreidet, dass der das dann exekutiert, was er ja muss als Deutschlandchef. Hm. Und er ist so ein bisschen in Haftung genommen worden für die Konzernlinie, für die er nicht viel kann, weil er hat da natürlich keine große Mitspracherolle. Und die Leute, die gegangen sind, sind also all over the market, kann man sagen, gegangen. Es gibt verschiedene Zahlen. Es können über 40 gewesen sein, die in den letzten anderthalb Jahren das Haus verlassen haben. Das ist eine Zahl, die ich gehört habe, aber ich weiß es nicht. Im Moment soll das jetzt so geführt werden, dass Sigi Fahrich sich wieder mehr um Deutschland kümmert und das zusammen mit der verbleibenden Geschäftsleitung macht. Das ist einmal Oliver Dobner, der ist also ein erfahrener Fahrensmann, 57 Jahre alt. Und dann ähnlich alt ist der Frank Harting, der kommt von HDI. Der Harting, den haben sie geholt damals, weil er die guten, großen Konzerne gut kennt. Das ist natürlich kein geborener Makler, also in dem Sinne, dass er das schon jahrelang macht, aber kennt halt die Konzerne gut, kann da auch gut arbeiten. Und die Hoffnung ruht auf den jungen Leuten. Das ist einmal Mirela Radoncic, die ist 37 und hat eine steile Karriere gemacht. Und der Jens Florian Jansen, der ist 34. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind die ganz offen da. Und der Nachfolger kann sowohl aus dem Unternehmen kommen als auch von außerhalb. Jetzt gab es eine wilde Spekulation, dass Onno Jansen, der ja bei E.ON ausgeschieden ist, der frühere Deutschlandchef von E.ON, der dann zwischendurch für Cyber zuständig war und jetzt zum 1. Juli bei E.ON endgültig raus ist, nach 10 Monaten oder 8 Monaten Gardening Leave, dass der das macht, aber das halte ich für eine abstruse Spekulation. Ich glaube, das auf keinen Fall. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird Jansen bei einem Private Equity Unternehmen aufschlagen und dann sowas Ähnliches machen wie Warweg mit GGW. Auch deswegen nicht. Wahrscheinlich würde Marsch auch, der Jansen hat, glaube ich, sehr anspruchsvolle Gehaltsvorstellungen. Kann mir schwer vorstellen, dass sie da ihre Gehaltsstruktur auseinanderhauen, um ihn zu gewinnen. Also ich glaube nicht, dass er kommt. Ich glaube auch nicht, dass sie ihn fragen. Er war bei Willis mal im Gespräch vor ein paar Monaten für den Posten, den der Oleinik jetzt hat, ab Juli. Alle das wird nichts sein. Also Jansen ist da raus, glaube ich, aus dieser Art von Geschäft und macht ein anderes künftig. Ja, und bei Marsch muss man sehen. Also die haben jetzt nicht viel Zeit. Wenn so ein Rücktritt so stattfindet, dass man keinen Nachfolger präsentieren kann, dann zeigt das schon eine gewisse Panik im Haus. Und das muss da gelaufen sein, weil offensichtlich noch mehr Leute gesagt haben, dass sie jetzt dann doch mal gehen wollen.
Aber auch interessant, dass er sich dann sozusagen für ja, den CEO-Posten für Zentral- und Osteuropa entschieden hat und jetzt nicht entschieden hat, den abzulegen und nur das sich aufs Deutschlandgeschäft zu konzentrieren. Hätte ja auch
die Frage, ob er das entscheiden konnte.
Oh, ja, okay, stimmt. Das weiß man natürlich auch nicht.
Das halte ich eher für unwahrscheinlich. Ich glaube, dass der Fahrich die Reißleine gezogen hat und gesagt hat, da muss sich was ändern. Und gleichzeitig weiß der Fahrich natürlich auch, dass der Hermann sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Also er hat ja nichts gemacht, was der Konzern nicht wollte. Und deswegen konnte man oder wollte man ihn auch nicht jetzt ganz aus dem Unternehmen entfernen. Macht halt das, was er früher schon gut gemacht hat. Und in Deutschland wird jetzt jemand anders gebraucht.
Würden Sie sagen, dass diese Fluktuation auch das aktuell größte Sorgenkind der Maklerbranche ist? Oder gibt es schwerwiegendere Probleme, jetzt Digitalisierung oder Konsolidierung? Fällt mir da spontan ein.
Das hängt ja zusammen, weil erstmal ist die Personalsituation absurd zum Teil. Da werden Gehälter aufgerufen, auch von jungen Leuten, 80.000, 100.000 Euro. Also Mensch mit wenig Erfahrung ist da nichts und wird auch gezahlt. Also wo früher 45.000 oder 50 gezahlt wurden im Jahr. Und natürlich, Sie haben recht, diese Zusammenballung da von Maklern heizt natürlich das an. Also wenn ein Hauden auf den deutschen Markt kommt und sagt, sie wollen ganz schnell zu den führenden Maklern gehören, oder wenn GGW weiter zukauft und dann irgendwann müssen die auch konsolidieren und brauchen dafür gute Leute und müssen auch weiter digitalisieren und brauchen dafür auch die Experten. Und wenn natürlich immer noch viele ältere Makler verkaufsbereiter werden. Ganz ehrlich, wer jetzt nicht verkauft, wann dann? Weil wenn die Zinsen weiter steigen, wird das mit dem Private Equity nicht mehr so einfach sein. Also wer jetzt nicht verkauft hat, dabei verkauft, hat da wahrscheinlich ein Problem, überhaupt günstig zu verkaufen. Weil so toll sind die Buden nicht. Was man da im Wesentlichen kauft, ist der Kundenbestand. Ne? Also das ist selten so, dass man sagen kann, ja, so wie der geführt wird, ganz toll, so lassen wir alles und so weiter. Wobei dann manchmal auch die kaufenden Unternehmen sich etwas zu sehr in Siegermentalität darstellen. Ich habe jetzt mit einem Makler gesprochen, der hat verkauft an einen deutlich größeren. Und es ist ja so, dass Anfang des Jahres müssen gerade in so Spezialsparten müssen viele Versicherungsbescheinigungen ausgeschickt werden. Das machen zum Teil auch die Makler. Und bei diesem Makler, so ein kleinerer Makler, der gekauft wurde, hat dann der Kaufende die IT-Umstellung vom System des gekauften Maklers auf das System des Kaufenden für den 15. Januar angepeilt und gemacht, auch mit katastrophalen Konsequenzen für die Kunden, die diese Versicherungsbescheinigung brauchten. Wenn er das für im April oder Mai gemacht hätte, wäre es kein Problem gewesen. Aber da ist es auch so, dass in der Konsolidierung manchmal die Käufer dann glauben, dass sie sowieso alles besser wissen als die übernommenen Unternehmen. Also ganz, ganz schlechte Entscheidung und auch keine Sache, die man empfehlen kann, so über den Kopf der gekauften Unternehmen dann einfach solche Sachen zu entscheiden.
Ja, wobei da scheiden sich dann ja auch wieder die Geister, wie viel Integration braucht's. Manche sagen ja gar keine, andere sagen möglichst viel.
Ja, ist ja klar, dass die Politik, die Warwick jetzt hat, dass er sagt, die machen im Wesentlichen so weiter wie bisher und wir wollen auch gar nicht unser eigenes einheitliches IT-System drüber gießen oder so. Das ist sehr zeitlich begrenzt. Also das hält nicht lang. Irgendwann muss er das anpacken und das konsolidieren. Und wenn er es nicht macht, machen das andere in der Gruppe. Aber es wird gemacht werden.
Apropos Konsolidierung, da ist es ja jetzt zumindest gefühlt wieder ein bisschen stiller geworden. Ich meine, Sie haben ja jetzt gesagt, Sie haben da was von einem Kauf erfahren. Aber im vergangenen Jahr hatte ich das Gefühl, da hatten wir jeden Monat wirklich viele Zukäufe von den üblichen Verdächtigen, Emma Trove, Ecclesia und Co. Ist jetzt die Konsolidierungszeit schon wieder vorbei? Oder kommen die alle geballt?
Ich glaube, es passieren zwei Sachen. Das eine ist, dass natürlich die höheren Zinsen im Weltmaßstab dazu führen, dass das Kapital nicht mehr ganz so leicht vorhanden ist. Weil man woanders auch Zinsen kriegt, muss man sich nicht mehr auf diese etwas abenteuerlicheren Anlageformen einlassen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist aber, glaube ich, der, dass jetzt die Zeit kommt, wo die Konsolidierer konsolidiert werden. Also ich kann mir vorstellen, dass unter den großen Adressen, das sind ja vor allem Ecclesia, Hauden, MRH Trove, hier global in Köln, GGW, dass da bald so ein Prozess einsetzt, dass sich ein oder zwei da zusammenschließen. Das kann ich mir gut vorstellen.
Jetzt schon? Also ich weiß gar nicht, wie viele, ja, ich weiß auch gar nicht, wie groß noch das Angebot an zu übernehmenden kleineren Gesellschaften ist.
Es sind noch genug da. Es sind noch genug da.
Okay.
Also es sind nicht genug, also im Sinne von, es sind noch welche da. Man kann auch kaufen. Die letztes Jahr verkaufen wollten und keinen Käufer gefunden haben, sind ja wahrscheinlich die mit entweder Problemen im Unternehmen oder überhöhten Preisforderungen. Und die sich jetzt entscheiden, da kann es wirklich sein, dass es ein bisschen spät ist.
Warum sind Makler dann immer noch attraktiv?
Weil das eine wunderbare Einnahmequelle ist, die vergleichsweise stabil ist. Wenn du dich als Makler nicht völlig bescheuert anstellst, dann laufen deine Kunden nicht weg. Und solange der Kunde, und du hast, wenn das einmal läuft, jetzt im Moment, wo die Preise so stark ansteigen, hast du viel Arbeit damit, aber wenn das sozusagen im normalen Zustand ist, dann hast du einen großen und ordentlichen Bestand hast, dann kommt jedes Jahr die Kohle rein aus der Provision oder aus der Gebühr, meistens aus der Provision, ohne dass man da sehr viel tun muss. Dafür muss vor allem sich darum kümmern, neues Geschäft zu gewinnen. Und das ist natürlich eine sehr stabile, langfristige Einnahmequelle. Und da sagt das Private Equity Kapital, toll, also dann sind die Gewinne garantiert, da hängen wir uns rein.
Wobei kommt es da wahrscheinlich dann auch drauf an, welche Makler es sich handelt, also ob jetzt privat oder Gewerbe?
Nee, es muss am Ende geht um Industrie, um Industriemakler.
Weil die Privatmakler haben ja eher dann die Probleme mit digitaler Konkurrenz, sage ich mal.
Ja, aber auch da ist es so, wenn Sie einmal einen Makler haben oder auch sogar einen Versicherungsvertreter, dem Sie vertrauen, der Ihnen was Gutes getan hat, der den Schaden ordentlich abgewickelt hat, da bleiben Sie auch lange.
Viele Herausforderungen, die Maklerbranche aktuell umtreiben. Zum Personalthema möchte ich noch einen kleinen Lesetipp an dieser Stelle geben. Und zwar ist heute ein wirklich spannender Longview im Versicherungsmonitor erschienen von der Frau Dietscher, die in ihrem Gastbeitrag über die Versprechen schreibt, die Versicherer Nachwuchs und Fachkräften geben müssen, damit sie sie gewinnen können. Haben Sie den schon gelesen?
Nee, noch nicht. Also ist natürlich ein spannendes Thema und vor allem eine spannende Frau. Bettina Dietsche ist COO bei der Allianz Global Corporate Specialty und auch für die Human Resources zuständig. Und wir hatten sie gebeten, uns dazu was aufzuschreiben zu dem Thema, weil die Allianz da ja auch sehr weitreichende und verschiedene Ansätze hat und die AGCS gerade auch zu den Unternehmen gehört, bei denen man sich viel abgucken kann, glaube ich. Deswegen, der Text ist auf jeden Fall lesenswert, aber es ist ja sowieso alles im Versicherungsmonitor lesenswert. Das wollen wir ja auf jeden Fall nochmal festhalten.
Genau. Und damit Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, jetzt auch genau das tun, nämlich ganz viele Texte bei uns lesen, beenden wir diese Folge für heute. Herr Frommer, vielen Dank für Ihre Zeit.
Kaya Azayan, ich wünsche alles Gute. Wir sprechen uns noch. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.